Schalk!
Wohnung ist natürlich das Allerwichtigste.
Ja, aber das sind doch keine Mindeststandards.
Ankommen in Göttingen. Studierende und Geflüchtete berichten. Ein studentisches Radioprojekt über Geflüchtete und Willkommenskultur in Göttingen.
Hallo und herzlich willkommen zur Sendereihe Ankommen in Göttingen – Geflüchtete erzählen.
Wir sind Tomke
und Alice
und wir haben uns gemeinsam mit 13 anderen Studierenden der Kulturanthropologie mit der Thematik Geflüchtete in Göttingen beschäftigt.
Im Rahmen dieses Forschungsprojekts sind wir in Gemeinschaftsunterkünfte gegangen, um uns einen Eindruck vom Leben dort zu verschaffen.
Wir wollten wissen, was es heißt, auf einen Platz im Deutschkurs zu warten.
Auf das Telefonat mit der zurückgelassenen Familie oder auf den Asylbescheid.
Wir haben mit der Stadtverwaltung gesprochen
und Ehrenamtliche interviewt.
Wir wollten wissen, wie gestaltet sich das Ankommen in Göttingen?
Für Jung und Alt, für Frauen, Männer und für LGBTIQ, also für lesbische, schwule, bi, trans, inter und queere Personen. Und wie gestaltet es sich für Kinder?
Und wieso ist es eigentlich so schwer, auf die individuellen Bedürfnisse geflüchteter Menschen einzugehen?
Die Ergebnisse unserer Forschung präsentieren wir hier in verschiedenen Beiträgen. Aber bevor wir uns dabei Göttingen widmen, läuft als erstes ein Beitrag über die Balkanroute.
Denn auf diesem Weg konnten vor allem 2015 viele Menschen nach Europa reisen. Doch durch die Grenzschließung veränderte sich die Situation auf der Balkanroute erheblich.
Mehr dazu gibt's jetzt im Beitrag Eine Welt voller Lager.
Idomeni, März 2016. Die Bewegung auf der sogenannten Balkanroute kommt zum Erliegen. Sommer, Herbst und Winter 2015 konnten viele Menschen relativ sicher nach Europa reisen. In zahlreichen Auseinandersetzungen hatten sich Geflüchtete einen Weg nach Europa geöffnet. Sie haben sich von Zäunen, Militär oder Polizeigewalt nicht aufhalten lassen. Es entstand für kurze Zeit ein Fluchtkorridor nach Europa. Im März 2016 jedoch kippt die politische Stimmung mehr und mehr nach rechts. Slowenien leitet eine Kettenreaktion von Grenzschließungen ein. Es kommt erneut zu Protesten und Auseinandersetzungen an den Grenzen. Elmar Bišadek, Mafina Mus, rufen die Leute. Wer nicht mitmacht, hat keine Courage. Ein Slogan der syrischen Revolution.
In unserem Feature werden wir zunächst aus dem nationalen Fokus herauszoomen. Wir thematisieren, was die Grenzschließung und das, was hier als sogenannte Lösung der Krise gefeiert wurde, für all die Menschen auf der Flucht in der Realität bedeutet. Wir werden Menschen zu Wort kommen lassen, die nach der offiziellen Grenzschließung noch immer in den Lagern in Griechenland und Serbien auf ihre Zukunft warten und deren Stimmen nicht oft in deutschen Debatten hörbar sind. Im Februar und März 2016 waren wir in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze, im Sommer 2016 in nordgriechischen Lagern und im Mai 2017 in Serbien rund um Belgrad. Wir haben dort mit Refugees gesprochen und viele Interviews und politische Statements aufgenommen.
Kurz vor der offiziellen Grenzschließung im März 2016 kommt es zu vielen Protesten in Idomeni. Tagtäglich kommen neue Menschen an der Grenze an und hoffen auf ihre Weiterreise. Das Camp in Idomeni füllt sich und die Infrastruktur reicht für so viele Menschen nicht aus. Aber vor allem Griechenland, welches durch die Finanzpolitik der Troika kaputtgespart wurde, bietet den Menschen kaum Perspektiven. Alle wollen ihren Weg fortsetzen.
Hilal in Idomeni beschreibt die Brutalität kurz vor der Grenzschließung folgendermaßen.
Wir sind vor dem Krieg geflohen, um uns zu helfen, um uns zu schützen, nicht um uns herumschubsen zu lassen. Wir sind Menschen, genau wie ihr. Wir sind keine Mörder, wir sind keine Terroristen. Und ihr seht direkt vor euren Augen, was passiert. Sie schmeißen Bomben, schubsen uns herum, helfen uns nicht, belügen uns, halten uns hier fest mit unseren Frauen, mit unseren Kindern, mit allen hier. Ich fühle, da ist kein Erbarmen. Die Europäische Union kennt kein Erbarmen. Sie beobachten uns jeden Tag. Ich weiß nicht, sie beobachten uns jeden Tag und machen uns Versprechungen, aber nichts verändert sich.
Im Sommer, Herbst und Winter 2015 konnten viele Flüchtende über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland reisen. Während im Sommer 2015 das Refugees Welcome noch laut zu vernehmen war, kippt die Stimmung über den Winter. Die Bundesregierung verabschiedet in rasanter Geschwindigkeit eine Asylrechtsverschärfung nach der anderen. Aus dem Korridor durch Südosteuropa werden nach und nach immer mehr Menschen anhand von ihrer Staatsangehörigkeit ausgeschlossen. Schon im November 2015 durften nur noch Menschen mit einem Pass aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan legal weiterreisen. Alle anderen sitzen seitdem auf der Route fest.
Wir sprachen am Rande der Proteste mit Rani aus Somalia.
Wir sind jetzt schon fast 7 Tage hier. Es gibt keine Informationen. Wir sind einfach hier und der Regen kommt. Sie sagen, dass nur Leute aus Syrien, Afghanistan und dem Irak weitergehen lassen. Aber wir wissen nicht, warum wir hier feststecken. Das ist Rassismus. Es sind über 1000 Leute hier. Ich kann sie nicht zählen. Wir sind hier. Manche von ihnen sind aus Somalia, manche aus dem Iran, Pakistan. Viele Nationalitäten sind hier. Wir protestieren aus nur einem Grund. Wir stecken hier fest. Sie geben manchen die Möglichkeit weiterzugehen, manche aber müssen hier bleiben. Deshalb protestieren wir. Meine erste Forderung ist, die Grenzen zu öffnen, sodass wir unseren Weg gehen können.
Nachdem erst anhand von Staatsangehörigkeit aussortiert wurde, werden immer mehr bürokratische Regeln und Hürden eingeführt, um die legalen Grenzübertritte zu minimieren. Eine falsche Antwort am Grenzübergang konnte zum Pushback zurück über die Grenze führen. Ausweisdokumente, Stempel und Pässe wurden immer wichtiger und entschieden über Feststecken oder Weiterkommen.
Sharif, Journalist aus Syrien, kann uns von der brutalen Bürokratie erzählen.
Früher gab es keine Grenze. Alle gingen einfach durch. Jetzt wirst du zurückgeschickt, wenn du keinen Ausweis hast. Wenn du einen Stempel in deinem Pass hast, wirst du zurückgeschickt. Mein Freund hat im Iran studiert. Er hat einen College-Abschluss in Informatik, Computer Engineering. Er hat einen Stempel aus dem Iran in seinem Pass. Jetzt weiß er nicht, was er tun soll. Vielleicht den Pass zerstören. Wir haben keine andere Wahl. Papiere sind jetzt wie Gold, wie Geld. Sie sind wichtiger als das Menschsein oder die Gleichheit von Menschen. Ohne Papiere bist du kein Mensch.
So wurde die Bewegung auf der sogenannten Balkanroute langsam ausgedünnt. Gemeinsames kollektives Agieren wurde so erschwert und Widerstandskraft gebrochen. Im März 2016 wird der legale Fluchtkorridor durch Südosteuropa geschlossen. Die Diskurse in Deutschland sind den Winter 2015 über immer weiter nach rechts gekippt. Es kommt zu mehr und mehr Angriffen auf AsylbewerberInnen und ihre Unterkünfte. Forderungen nach Abschiebungen im NPD-Stil sind bis weit ins linksliberale Spektrum hinein sagbar geworden. Die Willkommenskultur ist medial in den Hintergrund gedrängt. Trotzdem machen die Ehrenamtlichen weiter. Um die Grenzschließung zu rechtfertigen, ist es in der aufgeheizten Debatte en vogue von Bekämpfung von Fluchtursachen zu sprechen. Die für diese verantwortliche Weltordnung mit ihren Kriegen, Kapitalflüssen und Ausbeutungsverhältnissen wird jedoch nicht thematisiert. Stattdessen werden weitere Kriegseinsätze beschlossen, die den eigenen europäischen oder auch deutschen Einfluss auf der Welt weiter stärken, wie zum Beispiel in Mali. Außenpolitik, militärische Interessen und Migrationspolitiken rücken enger zusammen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird ein Rücknahmeabkommen mit Afghanistan beschlossen. Im Sommer, Herbst und Winter 2015 konnten viele Flüchtende über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland reisen. Heute sitzen Zehntausende in Baracken oder Zeltlagern auf der einst offenen Route fest. Geringere Flüchtlingszahlen werden hier von Politikern wie de Maizière als Lösung und Erfolg gefeiert. Das funktioniert nur unter Ausblendung der Realität. Noch immer sind tausende Menschen auf der Flucht, sind tagtäglich der blanken Gewalt von Grenzen ausgesetzt. Zehntausende werden in der Perspektivlosigkeit in Lagern am Rande des Existenzminimums festgehalten. Ein gleichberechtigtes Leben wird ihnen verwehrt.
Wir haben im Sommer 2016 und Frühjahr 2017 mit Migrantinnen in griechischen und serbischen Lagern gesprochen. Yara berichtet von der Situation in einem griechischen Lager.
Das ist nicht unser Leben und unsere Situation. Wir haben so nie gelebt. Keiner interessiert sich für uns. Wir gehen zur UN und die sagen uns, dass sie uns gerne helfen wollen. Aber das sei alles, was sie machen können. Und sie können sonst nichts mehr für uns tun. Die helfen uns gar nicht. Wir gehen dann zur United Nations und die nehmen nur unsere Daten, unsere Namen und Nummern. Wir sind nur Buchstaben für sie, mehr nicht. Sowas wie hier haben wir noch nie gesehen. Wir wünschen, dass wir in den Krieg zurückkehren können. Dort ist es besser als hier. Das Wetter ist sehr kalt und wir haben keine Decken. Und wenn es warm ist, dann haben wir nichts zum Abkühlen. Die Kinder haben rote Augen. Wegen dem warmen Wasser bleiben wir durstig. In diesem heißen Wetter brauchen wir kaltes Wasser. Wir benötigen viele Dinge. Wir sind Menschen.
An den Rändern Europas werden viele Frauen und Familien in Zeltlagern oder Baracken festgehalten. Die EU verwehrt ihnen durch geschlossene Grenzen und den ausgesetzten Familiennachzug die Weiterreise. In der Realität bedeutet das ein Leben jenseits von Selbstbestimmung. Hier werden Lebensperspektiven über Generationen hinweg zerstört.
Schon in Idomeni riefen die Leute, dass sie kein Essen und gute Versorgung im Lager, sondern offene Grenzen brauchen. Sie fordern das Recht ein, weiterzugehen und sich selbstständig ein neues Leben aufbauen zu können. Hören wir, was Leila aus einem serbischen Lager dazu sagt.
Also, bis jetzt ist es sehr schlecht. Wenn wir über Bildung sprechen, zuallererst möchte ich betonen, Bildung ist wirklich wichtig für uns. Ich bin jetzt 17 Jahre alt und ich werde bald 18. Im Iran war ich auf der zweiten Highschool. Und danach war ich ein Jahr und vielleicht 5 Monate unterwegs und ich habe viel vergessen und ich kann meine Ausbildung nicht weiter verfolgen. Was Bildung angeht, ist die Situation besonders schlecht. Hier haben wir zwar Unterricht, Deutschunterricht von Freiwilligen. Sie unterrichten uns, aber das reicht nicht aus. Wir brauchen noch Chemie, Physik, Mathematik und ich hoffe, dass es besser wird. Wir denken die ganze Nacht nach, wir können nicht schlafen und wir denken nur darüber nach, was in der Zukunft passieren wird. Zum Beispiel jetzt, wenn die Grenze zu ist, was wird mit uns geschehen? Ich sollte einfach hier sein und danach wird das Camp vielleicht auch geschlossen und was soll ich tun? Ich kann nicht auf der Straße schlafen, aber ich kann auch kein Haus in Serbien kaufen. Wir haben die Grenze überquert und wir haben sehr viel Geld bezahlt und nun denke ich nur darüber nach. Nachts können wir einfach nicht schlafen und denken nur darüber nach, was wir tun wollen.
Um in dieser Situation wieder in Handlungsfähigkeit zu kommen, organisieren sich Menschen selber. Hussam berichtet über ihre Selbstorganisierung im Lager.
Nachdem wir begonnen hatten, haben wir diese Schule gesehen und das UNHCR deswegen angefragt. Sie sagten uns, sie müssten das Gebäude erst renovieren, damit würden sie erst in 6 Wochen beginnen. Also haben wir ihnen gesagt, dass wir das selber machen können, ohne auf einen Stempel oder eine Unterschrift warten zu müssen. Und so haben wir begonnen. Das hier ist selbstorganisiert und natürlich werden wir weitermachen. Man kann Geflüchtete nicht davon abhalten, zu arbeiten. Wenn man sie nur in ihren Zelten einfährt, entstehen viele Probleme, auch Gewalt. Den Menschen wird langweilig, weil sie nur rumsitzen und nichts zu tun haben. Wir haben viele Geflüchtete eingebunden und aus Paletten Möbel gebaut. Auch die Türen und Fenster machen wir. Sie haben die Schule gestrichen. All das wurde von uns selbst finanziert und auch organisiert. Wir haben ein Logistikteam für die Schule, wir haben ein Team von LehrerInnen, es gibt ein Team, das Aktivitäten für die Kinder organisiert. Außerdem haben wir ein Reinigungsteam für das Lager. Denn es gibt ja sonst niemanden, der die Abfälle entsorgt oder die Toiletten putzt. Wir machen eine ganze Menge. Wir versuchen, alles hier zu organisieren. Damit zeigen wir, dass Geflüchtete sich selbst organisieren können. Sie können mehr erreichen. Wir machen gerade viele Projekte. Ein Projekt für Frauen, eines für die Männer, ein Gemeinschaftszentrum, ein Informationspunkt. Wir verteilen Tee, Milch und heißes Wasser.
All diese Beispiele zeigen, dass die EU eine Situation erschafft, in der tausende Menschen in Lagern innerhalb Europas gezwungen sind, ein Leben am Rande des Existenzminimums zu führen. Ein Leben jenseits der Gesellschaft, ausgeschlossen, ausgegrenzt und ohne Perspektiven. All das ist aber nichts Neues. Schon lange gibt es ein System von Lagern über den ganzen Globus. Das Ziel ist zu verhindern, dass Menschen in Europa ankommen. Aber Menschen erreichen Europa. Das Einzige, was diese Politik erreicht, ist, Menschenleben zu gefährden und eine rassistische Weltordnung aufrechtzuerhalten. In dieser haben manche Menschen systematisch weniger Rechte und Lebenschancen zur Verfügung. 2015/2016 ist dieser blanke Rassismus sichtbar geworden. Die riesigen Lager sind näher nach Europa hineingerückt. Tausende haben Europa erreicht und sind jetzt hier. Im März 2016 wird der legale Fluchtkorridor durch Südosteuropa offiziell geschlossen. Davon lassen sich Menschen jedoch nicht aufhalten. Vor allem junge Männer versuchen illegalisiert und entrechtet, die nächste Grenze trotz offizieller Grenzschließung zu überqueren. Dabei sind sie massiver Gewalt ausgesetzt.
Darian berichtet uns, was es heißt, bei einem illegalisierten Grenzübertritt, der einem aus dem Lagerleben befreien soll, von der Polizei aufgegriffen zu werden.
Als sie nach Serbien kamen, war die Grenze ein bisschen offen. Also haben wir es versucht, aber wir hatten Pech. Die Polizei hat uns erwischt und uns nach Serbien zurückgeschickt. Danach, also nach einem Monat, habe ich es nochmal über Ungarn versucht. Da war die ungarische Grenze geschlossen. Seitdem bin ich hier. Ich habe es oft versucht, über Ungarn und über Kroatien. Ich habe es 4 oder 5 Mal über Kroatien versucht und zu oft über Ungarn. Ich glaube 12 oder 13 Mal. Aber ohne positives Ergebnis. Früher gab es bei den Versuchen über Kroatien zu viele Probleme. Wenn man versucht hat, die Grenze zu erreichen, erwischt einen die Polizei und bringt einen zurück nach Serbien. Davor verprügelt die Polizei die Leute und nimmt ihnen alles weg. Handys, Geld, alles nehmen sie von jedem Geflüchteten ab. Danach bringen sie dich zurück nach Serbien.
Deutlich ist, Menschen werden sich durch die immer stärkere Abschottung nicht aufhalten lassen. Die EU treibt damit lediglich den Preis für das Ankommen in die Höhe und nimmt mit dieser Politik massive Menschenrechtsverletzungen und Tote in Kauf.
Hören wir, was Amon dazu sagt.
Okay, wanna kill us. Kill us directly. Finish. Finish the game.
Wenn ihr uns töten wollt, tötet uns direkt. Beendet es, beendet das Spiel. Wir spielen ein Spiel. Manchmal schlagen uns die Bulgaren. Wir sind wie ein Fußball, wisst ihr? Einer tritt uns, eine andere Seite tritt uns auch. Diese Seite ist, wenn wir an der Grenze ankommen. An der Grenze ist dann der Torwart. Und sie treten uns, sie fangen uns und schicken uns zurück. Wir sind also der Fußball. Wann das Spiel vorbei sein wird, wissen wir nicht. Wir haben Hoffnung. Sie werden uns erwischen und erwischen. Aber an einem Tag werden wir es schaffen. Auch wenn sie uns 100 Mal erwischen, wenn sie es 200 Mal tun, werden wir es 201 Mal versuchen. Alle wollen weitergehen.
Zehntausende sitzen in Lagern in und außerhalb von Europa fest. Verantwortlich dafür ist die Politik der EU. Zum Beispiel durch das Abschließen von Abkommen mit der Türkei oder mit Libyen. Diese Politik ist verantwortlich für ein Leben in Lagern, in Abhängigkeit und in Armut. Dem entgegen organisieren sich immer wieder Menschen und leisten Widerstand. Das Spiel geht weiter, wie wir in dem letzten Statement von Amon hören konnten. Ein Spiel, bei dem es zu viele Tote gibt. Wann es zu Ende ist und wer gewinnt, wissen wir nicht. Ein Spiel mit ungleichen Mitteln. Schlagstöcke, Waffen, Zäune und Knäste stehen gegen Füße, Willenskraft und Solidarität.
Wir haben mit Migrantinnen in griechischen und serbischen Lagern gesprochen. Hört den Menschen zu, sprecht mit ihnen, hört, was anders werden muss, organisiert Solidarität, verändert die Spielregeln.
Ohne Papiere bist du kein Mensch.
Sie interessieren sich einen Scheiß für uns.
Wir spielen ein Spiel. Wir sind der Fußball.
Ich bin in einem muslimischen Land geboren. Ist das mein Fehler?
Wir hatten unsere Freiheit. Wir waren Rebellen. Hier sind wir im Gefängnis.
Jalla, über die Balkanroute.
Die Ausstellung Jalla, über die Balkanroute wird vom 10. bis 24. November im Haus der Kulturen in Göttingen eröffnet und wird anschließend bundesweit wandern.
jalla-balkanroute.eu.
Hallo zurück. Falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben, Sie sind gerade inmitten der ersten Sendung der Sendungsreihe Ankommen Göttingen – Geflüchtete erzählen. Soeben haben wir einen Beitrag rund um die Balkanroute gehört. Er hieß Eine Welt voller Lager. Wenn Sie sich noch weitere spannende Informationen rund um das Thema Geflüchtete auf der Balkanroute beschaffen wollen, sollten Sie die Wanderausstellung Jalla über die Balkanroute, die sich vom 10.11. bis zum 26.11. im Haus der Kulturen hier in Göttingen befinden wird, nicht verpassen. Ein Besuch dort lohnt sich. Weitere Informationen zu der Ausstellung gibt es auch im Internet auf www.jalla-balkanroute.eu. Apropos Göttingen, wir werden nun unsere Reise fernab der Balkanroute, nämlich in schönen Göttingen, fortsetzen.
Göttingen sind ungefähr 1400 Geflüchtete zugeteilt worden. Die Studentenstadt mit ohnehin viel zu wenig bezahlbarem Wohnraum stand nun, wie andere Städte auch, vor der Aufgabe, sie unterzubringen. Unter anderem mit diesem Thema beschäftigt sich der nächste Beitrag: Unterbringung von Geflüchteten in Göttingen, ein Streitgespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Göttingen als Studentenstadt, in der es an bezahlbarem Wohnraum mangelt, musste Flüchtlinge aufnehmen. Laut Aussagen der Ausländerbehörde in den Jahren 2015-2016 ca. 2.000 bis 3.000 Flüchtlinge pro Jahr. Auch jetzt kämen immer noch 10 bis 40 Flüchtlinge die Woche an. Ich wollte daher wissen, wie Göttingen die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung und Wohnraumzuweisung bewerkstelligt. In Form einer fiktiven Diskussionsrunde wollen wir Ihnen nun meine Forschungsergebnisse darbieten, die sich aus Interviews mit Vertretern und Vertreterinnen der Stadt und Bürgerinitiativen ergeben haben. Die interviewten Personen wollten anonym bleiben, deshalb sind die Personen des Gesprächskreises frei erfunden. Die Gesprächsinhalte geben jedoch die Forschungsergebnisse wieder, zudem wurden weitgehend Originalzitate verwendet. Für den folgenden Beitrag verantwortlich ist Tomke Meilin Lübben. An der Gesprächsrunde nehmen Herr Bayer und Frau Meier aus der Stadtverwaltung teil. Schönen guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Guten Tag. Weiter darf ich Frau Jansen als Vertreterin einer Bürgerinitiative und als überregional engagierte Flüchtlingshelferin sowie Frau Kruse, die ebenfalls ehrenamtlich mit Flüchtlingen in Göttingen arbeitet, begrüßen. Schön, dass Sie da sind.
Danke und einen schönen guten Tag an alle Zuhörer.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Herr Bayer, die Stadt Göttingen besitzt ein Konzept zur Wohnraumversorgung von Flüchtlingen aus dem Jahr 2014. Darin räumen Sie der dezentralen Wohnungsvergabe absolute Priorität ein. Zur Erklärung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dezentrale Wohnungsunterbringung sieht von der Unterbringung in Sammelunterkünften ab. Stattdessen sollen die Flüchtlinge in Privatwohnungen untergebracht werden. Haben Sie dies realisieren können?
Also damals in den Jahren bis 2014 haben wir in der Stadt nur 200 Flüchtlinge pro Jahr aufnehmen müssen. Und angesichts einer Steigerung von mindestens 1000% war allein eine dezentrale Unterbringung, also die Unterbringung im eigenen Wohnraum, leider nicht mehr möglich. Das bleibt aber weiterhin das Ziel von uns, der Stadt Göttingen. Aber es gibt ja in Göttingen kaum billigen Wohnraum, den wir für Flüchtlinge anmieten können. Jedes Jahr zu Semesterbeginn leben Studenten in Notunterkünften, weil Wohnraum fehlt. Und erschwerend kommt auch hinzu, dass auch weiterer billiger Wohnraum in den nächsten Jahren wegbrechen wird. Denn bei vielen Wohnungen entfällt demnächst die Sozialbindung. Dadurch verteuert sich dieser Wohnraum in den meisten Fällen derart, dass wir ihn nicht mehr anmieten können. Zum Ausgleich bauen wir aber bis zum Jahr 2050 500 neue Wohneinheiten. Und wir bemühen uns, ein Bündnis für sozialen Wohnungsbau zu gründen. Wir als Stadt Göttingen sind also auf einem guten Weg, billigen Wohnraum zu schaffen. Aber der Bund und das Land müssen tätig werden. Sie müssen sich endlich um den sozialen Wohnungsbau kümmern und den Kommunen dabei finanzkräftig unter die Arme greifen. Hier ist meines Erachtens die Politik gefordert, die uns Kommunen bisher im Regen hat stehen lassen.
Also ich bin ja nicht nur in einer Bürgerinitiative hier in Göttingen aktiv, sondern auch überregional. Und ich beschäftige mich dort auch damit, wie andere Kommunen die Unterbringung organisieren und kann nur sagen, mit dem Flüchtlingsantrag waren alle Kommunen überfordert. Keiner dachte mehr an Konzepten, sondern man hat Turnhallen geöffnet und Container aufgestellt. Da hatten die manchmal nur eine Stunde Vorlauf, um 50 Leute unterzubringen. Und so war es auch in Göttingen. Da oben auf den Zietenterrassen wurde schnell eine Unterkunft hergerichtet, ohne an Konzepte zu denken. Und ja, in Göttingen gibt es das Grunddilemma, es gibt einfach keinen, gar keinen billigen Wohnraum. Unterbringung nur in Privatwohnungen geht deshalb gar nicht. Deshalb hat die Stadt Göttingen auch, wie fast überall, Gemeinschaftsunterkünfte schaffen müssen. Allerdings ist aus meiner Sicht zu betonen, dass besonders die Gemeinschaftsunterkunft Sieghöhe sehr fragwürdig ist. Sie liegt in einem Industriegebiet an der Peripherie Göttingens. Das sind Gesichtspunkte, die einer gelingenden Integration entgegenstehen.
Ja, eine Unterkunft ohne Nachbarschaft. Wir von den Initiativen haben uns ja immer für eine Schließung der Sieghöhe ausgesprochen. Es gibt da keine Nachbarschaft, keine gute Anbindung, nicht mal Privatsphäre haben sie dort. Die Räume sind nach oben offen.
Die Sieghöhe wird von euch Initiativen immer so schlecht geredet. Dort findet aber die beste soziale Betreuung statt, die es überhaupt gibt. Und viele, die anschließend in Einzelwohnungen gehen, die kommen immer wieder dorthin zurück. Weil viele sind es gar nicht gewohnt, alleine zu leben. Wenn man bedenkt, die haben eine ganz andere Kultur, die leben zu Hause in Großfamilien und jetzt müssen die auf einmal von heute auf morgen ganz alleine in einer Wohnung leben. Damit sind die teilweise schlichtweg überfordert und gehen dann tagsüber immer wieder in die Sieghöhe zurück, weil sie dort ihre Deutschkurse haben. Da laufen auch die Freizeitprogramme. Sport und kulturelle Programme finden da auch statt. Und die gehen dann quasi nur noch zum Schlafen wieder in ihre Wohnungen.
Ach, und die Betreuung könnte nicht auch in anderen Unterkünften gemacht werden, oder wie?
Es geht der Stadt doch eh nur ums Geld.
Ach, das stimmt überhaupt nicht.
Lassen Sie mich bitte ausreden, es geht doch ums Geld. Mit der Sieghöhe wurden Langzeitverträge geschlossen mit den Betreibern, den Caterern und so weiter. Die Kosten für diese Unterkunft sind also sowieso da und deswegen muss diese Unterkunft erstmal befüllt werden. Die Stadt könnte dem Konzept der dezentralen Unterbringung jedoch viel besser gerecht werden, würden sie die Sieghöhe erstmal schließen und nicht etwa das IWF, eine kleinere Unterkunft, die sogar noch Pilotprojekt ist.
Und die Stadt berücksichtigt auch zu wenig den Standort. IWF als Flüchtlingsunterkunft im Ostviertel, Sieghöhe irgendwo im Industriegebiet im Stadtteil Grone. Da stören sie ja nicht, die Flüchtlinge. Wir Initiativen haben uns immer dafür eingesetzt, dass auch die besseren Viertel nicht ausgespart werden.
Wir haben die besseren Viertel nicht ausgespart. Die Sieghöhe hat viele Ehrenamtliche, ein gutes Betreuungsprogramm. Und wir haben in anderen Gegenden den Einwohnern versprochen, dass die Unterkünfte dort nur eine begrenzte Zeit sein werden. Es gibt also viele Punkte, die für die Sieghöhe sprechen.
Liebe Gäste, bitte, die Diskussionsrunde sollte nicht zu einem Schlagabtausch über die Notwendigkeit des Betreibens der Sieghöhe führen. Wir wollen hier über Prozesse und Konzepte der Stadt Göttingen zur Bewältigung der Wohnraumsituation von Flüchtlingen aufklären.
Konzepte sind gut und schön, aber die Politik schwebt auf ihrer eigenen ideologischen Wolke. Die bleiben in der Luft hängen und reichen gar nicht bis auf die Realität runter.
Bitte bewahren Sie Ruhe. Wir wollen doch sachlich informieren. Wie sieht es denn aus mit der Belegung der Zimmer in den Unterkünften? Gibt es dort ein Konzept?
Möglichst knitterig.
Wir als Stadtverwaltung wissen ja meistens gar nichts. Wir haben in der Regel nur den Namen, das Geschlecht und das Herkunftsland. Und dann schauen wir, in welcher Unterkunft eben noch Platz ist. Wir haben die Unterkünfte nach Ländern. Aber wenn da kein Platz mehr ist, dann kommt er eben woanders hin.
Nicht nur die Unterkünfte werden von euch entschieden, sondern auch die Belegung der einzelnen Zimmer. Früher haben das die Betreiber selbst machen dürfen.
Ja, auch die Zimmer, das stimmt. Aber wenn es dort gar nicht passt, können die Betreiber ja einen Antrag auf Umlegung stellen. Wir müssen ja immer wissen, wer wo ist. Sonst geht das alles doch gar nicht.
Obwohl genügend Platz da wäre, schließt ihr von der Stadt lieber ganze Stockwerke in kleineren Unterkünften, als jedem Flüchtling ein eigenes Zimmer zu gewähren. Die könnten auch mal etwas Ruhe gebrauchen und mal durchatmen. Die haben ja schon so viel durchgemacht. Geht wohl nicht nur darum zu wissen, wo wer ist.
Unsere Unterkünfte sind weitestgehend ausgelastet, Frau Kruse.
Wo wir gerade bei Konzepten sind, das IWF wird von Ihnen, also der Stadt Göttingen, geschlossen. Genau die Gemeinschaftsunterkunft also, die als bundesweites Pilotprojekt ein eigenes Gewaltschutzkonzept entwickeln und testen sollte. Und festgeschriebene Mindeststandards gibt es übrigens in keiner Unterkunft. Zumindest keine, die man einfordern und nachlesen kann.
Natürlich haben wir Mindeststandards, natürlich. Die hatten wir auch schon immer. Das ist ganz einfach. Jeder hat ein Bett, einen Stuhl, einen Tisch, einen Schrank, kriegt Bettwäsche und eine neue Matratze, neues Federbett, Kopfkissen, Bettlaken, Besteck und Handtücher. Alles, was dazugehört halt. Man kann auch alles bei uns, bei der Stadt Göttingen, erfragen. Teilen wir dann auch mit. Das ist nur nicht öffentlich, weil es eben noch keiner wissen wollte.
Ja, aber das sind doch keine Mindeststandards. Das sind Selbstverständlichkeiten. Mindeststandards, liebe Frau Meier, legen unter anderem Zimmerbelegungen, Anzahl von Freizeitangeboten und Gemeinschaftsräumen sowie die Raumgestaltung und Raumnutzung und Ähnliches verbindlich fest. Davon ist Göttingen weit entfernt. Und Mindeststandards oder überhaupt Standards machen nur Sinn, wenn sie auch kontrolliert werden. Aber in Göttingen wird nichts kontrolliert. Die Stadt weist zu und basta.
Wir als Stadt haben diese Standards und an denen halten wir auch fest. Und sowieso, einen Belegungsschlüssel haben wir auch. 8 Quadratmeter pro Flüchtling. Und für jede Unterkunft gibt es auch einen Betreuungsschlüssel. Die stehen in den Verträgen mit den Betreibern.
Mhm. Mindeststandards sind für die Stadt Göttingen also nur die Selbstverständlichkeiten sowie die Einhaltung des Brandschutzes und des Baurechts. Zu Beginn der Vogtschule als Sammelunterkunft gab es dort nur Duschen im Hof und das auch im Winter. Die waren sogar noch abgeschlossen, weil die Stadt Angst hatte, dass da andere duschen könnten. Auf dem Hof im Winter.
Ja, Frau Jansen, Hygiene wird bei uns sehr groß geschrieben. Das Gesundheitsamt macht regelmäßig Kontrollen in den Häusern, ob die Gesundheitsvorschriften und der Hygieneplan eingehalten werden. Und wenn das Gesundheitsamt Mängel feststellt, müssen wir die natürlich auch nachbessern.
Dafür musste an die Öffentlichkeit gegangen werden, für Duschen und auch dafür, dass Putzunternehmen regelmäßig sauber machen. Dafür musste richtig gekämpft werden. Das war die Realität.
Wir von den Initiativen wollen gerade eine Veranstaltung zur Notwendigkeit von Mindeststandards machen. Deshalb gucken wir gerade, was in den Unterkünften so geht. Aber das Sozialdezernat lebt ja in dieser ideologischen Wolke, die über der bitteren Realität schwebt. Glaubt, alles sei zu 96% super erfüllt.
Um auf unsere Konzepte zurückzukommen. Es gibt bei uns in der Stadtverwaltung ein Büro für Integration, das eine Kollegin leitet und das sehr gute Konzepte entwickelt. Wir haben ein detailliertes Integrationskonzept, das für Migranten und Migrantinnen bis zur 3. Generation gilt.
Mich und sicherlich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, würde interessieren, ob darin auch auf die Situation von Flüchtlingen im Speziellen eingegangen wird.
Nein, natürlich nicht. Wie einer meiner Kolleginnen immer betont, ist Geflüchteter nur ein Status, der sich jederzeit ändern kann. Integration betrifft doch den Menschen, nicht den Status. Und Menschen müssen im Mittelpunkt unseres Integrationskonzepts stehen. Für die Umsetzung des Konzepts sind dann aber andere Abteilungen zuständig, aber es finden regelmäßig Evaluierungen statt.
Konzepte, die irgendwann mal überprüft werden, auf ihre Realitätsnähe überprüft werden, bringen den Flüchtlingen rein gar nichts. Sicherheitskonzept, Integrationskonzept, Gewaltschutzkonzept, veraltetes Wohnungszuweisungskonzept, Konzepte, nichts als Konzepte. Und was kommt unten an?
Da die Sendezeit langsam knapp wird, muss ich hier leider mal einen Break in der Diskussion machen, um auch noch ein weiteres wichtiges Thema anschneiden zu können, das Auszugsmanagement. Gibt es ein Konzept, um Flüchtlingen zu einer eigenen Wohnung zu verhelfen?
Wie schon gesagt, verfügbare Wohnungen zu bezahlbaren Preisen sind in Göttingen knapp. Wir von der Stadt arbeiten beständig daran, neuen Wohnraum zu erschließen. Es ist aber leider äußerst selten, dass wir als Stadt Wohnungen für Geflüchtete finden.
Dem kann ich als Vertreter der Initiativen nur zustimmen. Der Wohnungsmarkt ist ein großes Problem in Göttingen. Wien zum Beispiel macht das richtig gut. In Göttingen ist der Wohnungsmarkt praktisch zu und das behindert die dezentrale Unterbringung einfach. Aber es ist unheimlich verblüffend, dass die Flüchtlinge immer wieder selbst Wohnungen finden.
Und wenn ein Flüchtling selbst eine Wohnung gefunden hat, dann unterstützen wir das natürlich auch sehr gerne. Also wenn Größe und Mietpreis passen. Wir übernehmen dann die Kosten und die kriegen sogar eine Möbelbeihilfe, um sich einzurichten.
Naja, bei allen stimmt das ja so auch nicht. Wir hatten da mal eine schwangere Frau und da hatten wir auch eine Wohnung gefunden. Das war eine hochschwangere Frau aus einem Balkanstaat und ihr habt das aber abgelehnt. Sie hatte wohl keine gute Bleibeperspektive. Jemand mit einer guten Bleibeperspektive hätte das wohl bewilligt bekommen. Also es gibt da schon ein Ungleichgewicht in den Bleibeperspektiven. Und es sind ja auch immer unterschiedliche Stellen. Einmal ist das Jobcenter zuständig und dann wieder das Sozialamt.
Eine schwangere Frau. Das sind Personen mit besonderem Schutzbedarf. Für diese Person fehlt es sowieso an speziellen Unterkünften und an Schutzräumen. Aber ich vergaß. Für die Stadt gelten Schwangere ja nicht als besonders schutzbedürftig.
Wir haben Orte für Frauen. Die Wohnungen im Hagenweg sind extra für Frauen. Außerdem gibt es ja auch noch das Frauenhaus und den Frauennotruf. Da passiert schon sehr, sehr viel.
Ja, und das Weiße Haus, die Unterkunft für geflüchtete Frauen in Göttingen, die habt ihr geschlossen.
Nur das Objekt. Dafür gibt es ja die Wohnungen. Und die sind ja nicht mal ausgelastet.
Ja, weil die Frauen da ja auch abgekapselt werden. Die dürfen ja kaum Besuch empfangen.
Darf ich hier mal ausreden? Das ist ja das, was die Initiativen auch fordern. Menschen mit besonderem Schutzbedarf gesondert unterzubringen. Dezentral am liebsten oder eben in eigenen Unterkünften. Oder zumindest in abgetrennten Bereichen, zum Beispiel für Familien mit kleinen Kindern. Das wird aber nicht umgesetzt. In der Sieghöhe gibt es auch Familien und sogar traumatisierte Menschen. Wir haben zum Beispiel die Kommune darauf hinweisen müssen, dass ein junger Kurde in der Asklepios-Klinik war, wegen Selbstmordgefahr. Und dass der doch bitte schön anders untergebracht werden müsse. Es hat dann zum Glück auch funktioniert, aber eigentlich müsste sowas halt viel früher passieren. Es müssten Plätze da sein. Und bei sowas muss man halt auch wieder sagen, je kleiner die Unterkunft, desto besser. Da können sich die Sozialarbeiter besser auf die einzelnen Menschen einlassen und auch für die Flüchtlinge ist es dann nicht so belastend.
Meine Damen und Herren, bedauerlicherweise muss ich an dieser Stelle Ihre Diskussion abbrechen. Unsere Sendezeit ist leider um. Ich möchte mich bei Ihnen, Herr Bayer, Frau Meier, Frau Kruse und Frau Jansen recht herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit für unsere Diskussionsrunde genommen haben. Vielen Dank auch an Jordeslina Aschan, alias Mirswar, Philipp Hartung und Mani Hanke, die den fiktiven Personen ihre Stimmen geliehen haben. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nun nochmal eine kurze Zusammenfassung des fiktiven Gesprächs und damit einiger meiner Forschungsergebnisse. Die Stadt Göttingen kann eine dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen derzeit nicht gewährleisten. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum. Über die Art und Weise, wie Unterkünfte zu betreiben sind, differieren die Meinungen von Ehrenamtlichen und Stadtverwaltung. Hinsichtlich der Entscheidung, die Sieghöhe zu erhalten und das IWF zu schließen, liegen die Einschätzungen der Initiativen und der Stadtverwaltung ebenfalls weit auseinander. Die endgültige Entscheidung der Stadt Göttingen stand zum Zeitpunkt der Forschung leider noch aus. Wer sich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch weiter mit dieser Thematik beschäftigen möchte, kann sich bei der Stadt, den Bürgerinitiativen und den örtlichen Medien gerne informieren. Zudem finden Sie diesen und weitere Beiträge des Forschungsprojektes Flüchtlinge in Göttingen, eine ethnografische Erforschung von Aufnahmepolitiken und Lebensumständen, zum Wiederanhören im Internet. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie sich einen groben Überblick über die Problematik der Wohnraumzuweisung von Flüchtlingen in Göttingen verschaffen konnten.
Dieses fiktive Streitgespräch, das Sie gerade gehört haben, war für heute der letzte Beitrag in der Sendereihe Ankommen in Göttingen. Um die Unterbringung bzw. das Wohnen hier in Göttingen wird es aber auch morgen gehen. Der Beitrag in 4 Schritten zu keiner Wohnung zeigt, welchen Schwierigkeiten Geflüchtete bei der Wohnungssuche begegnen.
Eine dieser Schwierigkeiten ist häufig das Warten. Apropos Warten. Der zweite Beitrag in der zweiten Sendung unserer Sendereihe Ankommen Göttingen, Geflüchtete erzählen, dreht sich genau um das Thema des Wartens. Danke fürs Zuhören.
Und bis morgen.